Herzlich willkommen an Bord unseres Flugbegleiter-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Die Flugzeugtür ist zu, das Gepäck verstaut und zum Schluss bitten wir euch jetzt, auf eure Sitzplätze zurückzukehren, den Sitzgurt zu schließen und die Folge mit uns zu genießen. Eure Themenwünsche und euer Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram @heldinneninstrumpfhosen schicken. Mikro? Check.
Schrank?
Check.
Ja, dann kann's ja losgehen.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Flugbegleiterinnen-Podcasts. Heldinnen in Strumpfhosen, hallo zurück zu einer ganz besonderen Folge, weil das ist wahrscheinlich unsere meist gewünschte Folge der letzten Monate und endlich ist es soweit. Wir machen unsere Folge über Flugangst und Turbulenzen und wir sind heute nicht alleine,
ja,
weil wir haben heute einen Gast dabei.
Willst du dich kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen?
Hallo ihr beiden, hallo Tati. Ja, hier ist der Sokce, hi, auch bekannt als Cockpit Buddy, wahrscheinlich einfacher, der Nachname, der Vorname, ja. Genau, ich bin flieg seit 2005 Flugzeuge, erst 737, 320, jetzt ein bisschen auf der Langstrecke, auf dem Jumbo und seit mehreren Jahren helfe ich Leuten, die Flugangst haben, als Flugangstcoach und mache das gerne mit Leidenschaft, das Fliegen, sowohl auch den Leuten zu helfen, die weniger gerne fliegen.
Das ist so schön, denn wir haben ja schon öfter Umfragen gemacht, was euch so alles am Thema Flugangst und Turbulenzen interessiert. Und dann haben wir auch die Umfrage gemacht, wen wir denn als Interviewpartner nehmen sollen. Und jetzt revealen wir das. Eigentlich fast alle haben ausschließlich gesagt, dass wir dich interviewen sollen.
Das ist ja total lieb, ey. Vielen Dank, der hat mich total geehrt.
Deswegen ist es richtig cool, dass wir das jetzt hinkriegen und dich zu Gast haben. Also ja. Herzlich willkommen.
Wir vielen freuen Dank, uns da Dank. Sehr. Ja, wir hatten ja auch gesagt, dass wir die Folge professionell aufziehen möchten. Und wie könnte man das besser machen mit jemandem, der sogar Flugangst-Seminare gibt und du hast sogar ein Buch geschrieben, richtig?
Genau, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einen Podcast, habe so Online-Kurse und helfe halt so im Coaching Leuten, die halt Flugangst haben. Genau.
Ja. Das ist super cool. Und als kleine Frage vorneweg, Flugangst ist ja auch eine Sache, die relativ schnell zu beheben ist, oder?
Relativ schnell. Wenn man das möchte.
Ja, wenn man das ist immer möchte. Die Sache. Das ist immer die Sache, ja. Aber da werden wir auf jeden Fall in der Folge noch mehr drüber sprechen. Deinen Instagram-Kanal werden wir auch hier schon mal nennen, und zwar @cockpitbuddy. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, auch bei deinem tollen Podcast. Und ja, wenn ihr da weitere Insights haben möchtet, die über diese Folge hinausgehen, da gibt es einen ganz tollen Podcast mit super vielen Folgen und da könnt ihr gerne dann auch mal reinhören.
Ja, unsere erste Frage ist schon mal, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
Also ich bin da wirklich hineingestolpert eigentlich mehr oder weniger. Also meine Frau und ich, wir haben früher Hochzeiten fotografiert. Ja, also so, ach, cool. Ja, wir am Wochenende, ich hatte immer, Montag, Freitag bin ich geflogen auf der Kurzstrecke, dann samstags meistens eine Hochzeit und dann sonntags nochmal bearbeitet, die Bilder. Und meine Frau hat eigentlich mehr oder weniger fast alles gemacht. Ich bin nur noch mitgekommen und habe Fotos geschossen. Mhm. Und ja, der einzige Social-Media-Kanal, den ich betreut habe, war damals Snapchat. Ja,
cool.
Genau, und dann habe ich die Leute auch mitgenommen zum Fliegen und dann kam das eine zum anderen und dann kam natürlich eine Frage nach der anderen und dann habe ich jeden Tag habe ich dann eine Fliegerfrage beantwortet und habe das dann Fliegersnap des Tages genannt. Und genau. Ja, und dann war das nach 180 Tagen, haben sich dann die Fragen wiederholt. Und da habe ich gedacht, eigentlich war das total doof, dass du das nicht, überhaupt nicht aufgenommen hast. Und dann habe ich einen Podcast gestartet und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gestartet und so bin ich dann zum nächsten gekommen. Und dann kamen ganz viele Fragen, haben die Leute gefragt, können wir nicht mal mit dir fliegen? Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall fliege ich mit euch Leuten, die Angst haben. Ja, wenn ihr Angst habt, ja, das mache ich nicht. Ja, ich kann nicht mit 20 Leuten Händchen halten sitzen. Da habe ich auch gesagt, wenn ihr da einen Teil meiner Morgenroutine macht, also ich hatte früher auch zum Beispiel Höhenangst, deswegen weiß ich schon, wie das ist, wenn man Ängste hat, die eigentlich total irrational sind. Und habe das dann quasi behoben und dann habe ich diese Tools, habe ich den Leuten dann beigebracht und dann sind wir zusammen fliegen gegangen. Ja, und das mache ich immer noch. Ja.
Das ist ja super cool. Ja, du sprichst ja schon an, da gibt es ja verschiedene Gründe auch, warum man Flugangst hat, ne? Aber auch als Pilot Höhenangst zu haben, ist ja auch total lustig eigentlich, ne? Aber im Flieger ist das ja dann kein Problem.
Genau, also wenn ich im Jumbo, früher am Jumbo stand, und da im Oberdeck, ja, im Upper Deck, dann und keine Treppe da war, da wurde es mir schon ganz anders, also muss ich ganz ehrlich sagen. Oder selbst Eiffelturm oder so hochklettern, also nicht hochklettern, aber die Treppen hochklettern, ja, das war schon nicht auch ohne.
Cool.
Ja.
Wow, cool, aber auch interessant. Danke, dass du das da auch mit uns teilst. Und wenn du fliegen bist, was ist denn dann so dein Lieblingsziel einfach?
Mein Lieblingslayover?
Ja.
Also am liebsten fliege ich nach Vancouver. Ja.
Schön, ja.
Richtung Westen, aber jetzt, wo Seoul wieder mit einem Tag offen ist, da auch gerne nach Seoul. Meine Eltern sind jetzt vor ein paar Jahren wieder zurückgezogen nach Korea. Ich bin koreanisch, habe koreanische Wurzeln und dann kann ich die immer wieder besuchen gehen und das Essen ist lecker, aber ich vertrage eigentlich das Fliegen Richtung Westen besser als Richtung Osten und ich finde Kanada einfach so mega cool und gehe total gern wandern da an der Westküste.
Ja. Ja, Vancouver ist dafür natürlich das perfekte Ziel. Ich war jetzt tatsächlich im letzten Monat zweimal in Seoul.
Ja, und fand es
auch ganz toll. Liebe Seoul auch so sehr. Also vielleicht sieht man sich dann dort ja doch mal im Layover.
Also ich bin im ganzen Mai jetzt bin ich jetzt in Seoul.
Aha, sehr gut. Ja, vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg. Ja. Das wäre natürlich cool. Ja, dann zum Thema Flugangst an sich. Uns hatten auch einige gefragt, ob wir denn auch schon mal Kontakt zu Passagieren hatten, die Flugangst haben. Und grundsätzlich lässt sich sagen, dass relativ viele Passagiere schon unter Flugangst leiden.
Genau, zwischen 70% und 80% der Passagiere haben tatsächlich Flugangst. Und wenn man sich das mal überlegt, so in den Flieger reinschaut, 80%, das ist schon, also das sind wirklich, bleibt nur eine Handvoll übrig, die keine Angst haben.
Ja.
Und die wenigsten erzählen es uns als Flugbegleiter oder der Crew. Und damit kann man dann halt auch irgendwie nicht wirklich viel helfen, wenn man nicht weiß, wie schlecht es den Leuten geht. Deswegen zu Beginn erstmal der Tipp von uns, bitte erzählt es uns, wenn es so ist, weil dann können wir drauf eingehen und selber auch ein bisschen Handy halten und den Leuten helfen.
Man muss dazu sagen, diese 70%, das sind nicht Leute, die unter panischer Flugangst leiden, sondern da sind auch Leute mit eingezählt, die sich einfach unwohl fühlen. Oder? Was sagst du dazu?
Genau, also das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt da so verschiedene Levels, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, also man geht so, Studien haben gesagt, so, man hat gesagt, jeder Dritte, aber plus halt die Dunkelziffer, da kommt man schon auf die 70% bis 80%. Ich sage immer, es kommt so ein bisschen darauf an, wie stark es vorher gewackelt hat und was vorher in den Medien war. Ja, und dementsprechend haben die Leute dann mehr oder weniger Angst, ja. Und ich sehe das auch immer bei meinem Instagram-Kanal, wenn irgendwas vorgefallen ist, irgendwo in den News war, dann gehen die Nachrichten einfach hoch, ja.
Mhm.
Wenn es dann ganz ruhig ist oder so, dann passiert auch weniger, ne? Und das ist ja an Bord auch nicht anders, ne? Wenn es dann wackelt, dann haben auf einmal viel mehr Leute natürlich Angst, ne? Als wenn es ganz ruhiger Flug ist oder sowas.
Ja.
Oder wenn es vollgepackt ist, dann kennt ihr das ja auch, dann ist natürlich stressiger und wenn die Leute gestresst sind, dann ist natürlich die Toleranzgrenze auch weniger, was man aushalten kann und dann ja, das haben die Passagiere auch öfters mal mehr Angst. Ja.
Tatsächlich war ich jetzt bis vorgestern auf der Kurzstrecke unterwegs und auf meinem letzten Leg hatte ich einen Passagier vor mir sitzen, der mir die ganze Zeit angestarrt hat und ich habe mir schon gedacht, was ist los mit ihm? Warum starrt er so komisch? Er hat aber nicht gelächelt, also es war kein Flirten und irgendwann habe ich dann gesehen, er verkrampft seine Finger so stark, dass ich vier Reihen vorne weiter gesehen habe, dass seine Fingerkuppen komplett weiß waren, bis ich gecheckt habe, okay, er hat richtig Angst und dann habe ich All Faces in Flight gemacht, ganz professionell geschaut und habe ihn dann angesprochen. Er meinte, ja, er hat richtig, richtig Angst, aber ja, er wollte es halt dann auch nicht sagen, erst wo man ihn dann drauf angesprochen hat.
Ja,
also, ja.
Das machen übrigens viele Leute, ne? Also die Gesichter der FlugbegleiterInnen ist so der Indikator für die Leute, ob es jetzt gefährlich wird oder nicht, ja? Und ich sage immer, das ist, wenn die mal nicht freundlich gucken oder sonst irgendwas, dann hat es nichts mit der Sicherheit an Bord zu tun. Vielleicht kann auch einfach sein, dass sie an irgendwas denken oder irgendwie vielleicht zu Hause irgendwie einen Vorfall hatten oder sonst irgendwas, im Gedanken woanders sind oder sowas, ne? Oder irgendein Passagier sie vielleicht geärgert hat. Deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man da so in Gesichter reininterpretiert, sage ich dann immer. Ja.
Aber viele machen
das. Viele machen das, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, also ich bin zum Beispiel jemand, der von Natur aus ein relativ, also wenn ich konzentriert bin, bekomme ich total den strengen Gesichtsausdruck oder manchmal gucke ich auch so ein bisschen grimmig, wenn ich einfach wirklich gerade konzentriert bin. Dabei habe ich total gute Laune und es ist gerade auch überhaupt nichts schlimm. Aber das passiert mir ab und zu. Ich versuche mir das auch schon abzutrainieren, aber das hat dann tatsächlich überhaupt nichts mit dem um mich rum zu tun. Aber ich hatte auch schon mal eine Geschichte mit einer Passagierin, die hatte tatsächlich richtige Panikattacken. Und ich hatte das bis dahin auch noch nie erlebt, jemand, der so starke Flugangst hat. Denn häufig hat man ja Leute, die sagen, okay, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Aber sie hat tatsächlich wirklich richtige Panikattacken bekommen, hat am ganzen Körper gezittert und man hat auch gemerkt, also sie ist dann auf uns zugekommen und ich war dann quasi für sie zuständig. Ich hatte auch gerade Kapazität und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und so lange war dann auch alles gut. Nur dann mussten wir unseren Service beginnen und dann habe ich gesagt, sie soll sich in die letzte Reihe setzen. Da ist sie ja näher bei uns auch an der Bordküche. Aber sobald ich weg war, sind die Panikattacken wieder losgegangen. Und das war schon echt heftig. Und wir hatten Gott sei Dank einen Kabinenchef, der ausgebildeter Coach ist. So, und der hat sie dann quasi beiseite genommen, als er die Kappa hatte und hat mit ihr dann Atemübungen gemacht und so. Und dann ging das auch ganz gut. Und der hat das echt super in den Griff bekommen dann auch.
Ja.
Cool.
Ja, das ist schon echt krass. Naja, ihr habt uns ja ganz, ganz viele Fragen gestellt und unser Cockpit-Buddy, du hast gesagt, du freust dich auch darauf und das heißt, wir dürfen dich jetzt löchern mit allen Fragen unserer Zuhörer.
Gut. Die erste Frage ist, warum haben Menschen eigentlich überhaupt Flugangst, wenn sie Physik doch verstehen?
Ja, das ist immer so, die Emotionen und die Logik, die passen ja nie zusammen, ne? Wir kennen das alle. Also zum Beispiel, ich meine, vielleicht hattet ihr auch schon mal Herzschmerz oder so. Und dann, ich habe das früher mal versucht, mit Alkohol zu ertränken. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, aber trotzdem machen das die Leute. Ja, obwohl sie genau wissen, es hilft einfach nicht. Ne?
Ja.
Und auch zum Beispiel bei Kindern oder so. Ich habe 2 kleine Söhne. Und wenn die zum Beispiel Angst vor irgendwas haben, dann weiß ich natürlich, ich komme mit Logik jetzt nicht weiter. Weil Gefühle wegzuzaubern, das funktioniert einfach nicht. Das ist ja wie beim Herzschmerz auch. Am liebsten würden wir es einfach wegzaubern. Das funktioniert aber nicht. Ne? Und ich sage immer, die Gefahr ist nicht vorhanden, ne? Aber die Angst ist natürlich real. Und das sind natürlich 2 verschiedene Sachen. Und die meisten Leute wissen natürlich, dass Fliegen sicher ist, ne? Aber sie fühlen es nicht. Sie fühlen es nicht. Sie fühlen einfach Angst. Sie bekommen halt Panik und sie spüren eine Gefahr, die es halt nicht gibt. Aber das langt schon aus, dass ihren Körper einfach und ihre Gedanken und ihren Geist einfach so in einen krassen Angstzustand bringen. Ne? Selbst induziert sozusagen. Ja.
Ja. Und dieser Zustand ist ja auch total unangenehm. Das heißt, bei vielen kommt wahrscheinlich dann auch noch die Angst dazu, dass es wieder passiert, wenn sie dann auf den Flug kommen, was das Ganze noch verstärkt, oder?
Genau, diese sogenannte Angst vor der Panikattacke oder sonst irgendwie.
Mhm. Ja,
das ist oft auch eine Begleiterscheinung, wenn die Leute Flugangst haben. Ja.
Ja, also eigentlich total irrational, aber die Symptome sind real in dem Moment. Das heißt,
es natürlich,
ist natürlich sehr, sehr unangenehm dann trotzdem. Ja.
Ich glaube, da kommt nicht nur das dazu, sondern auch, dass man so die Kontrolle abgibt. Weil wenn du mit dem Auto fährst, bist du derjenige, der das Auto steuert und du hast es irgendwo im Griff. Aber wenn du in den Flieger einsteigst, gibst du ja der Kontrolle ab und du weißt nicht, was jetzt passieren wird. Weil du siehst in der Regel ja auch das Cockpit nicht und siehst, dass die vertrauenswürdig ausschauen und sitzt da einfach nur drin und musst das irgendwie so über dich ergehen lassen, wenn du halt richtig krasse Angst hast.
Ich glaube, da ist auch spannend, dass Flugangst ja verschiedene Auslöser haben kann. Ellen hat ja gerade schon mal den Kontrollverlust angesprochen. Was gibt es da noch für Ängste, die damit einhergehen?
Ah, das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, die Levels sind sehr unterschiedlich, aber auch bei manchen Leuten sind es die Geräusche, bei manchen sind es die Turbulenzen, bei manchen ist der Start, bei manchen ist es, wenn der Pilot einfach komisch aussieht oder so. Ja, das ist wirklich so. Oder wenn es ein bestimmtes Flugzeugtyp ist, wenn es eine gewisse Strecke ist, wenn es Tag oder Nacht ist, wenn es über Wasser geht. Da gibt es wirklich, also die Gründe sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Lösung ist eigentlich immer dasselbe. Ja. Also man muss an sich arbeiten, an seinen Gedankengängen. Und diesen Kontrollverlust, den du angesprochen hast, das ist auch so eine Illusion, die man dann als quasi als Grund dann anführt. Ne? Weil im Endeffekt hast du auch, du hast zwar das Steuer in der Hand im Auto, aber du hast ja gar keine Kontrolle darüber, was die anderen Verkehrsteilnehmer machen. Du vertraust denen ja blind. Du vertraust denen ja blind, ganz im Gegenteil. Wenn du an der roten Ampel stehst, dann oder wenn du an der grünen Ampel bist, dann weißt du, der andere muss an Rot halten. Ja? Du wirst richtig sauer. Und du vertraust jedem Unbekannten 100%. Aber lustigerweise werden sich, wenn du dann an Bord bist, dann wird auf einmal dieser Vertrauensverlust, den du dann hast, mehr oder weniger, wird dir auf einmal bewusst. Und das wird dir im Auto zum Beispiel nie bewusst. Ja?
Ja, weil man da immer noch so das Gefühl von Selbstwirksamkeit
hat. Genau, man könnte eventuell nochmal rechts ranfahren oder sonst irgendwas, aber ich sag mal, wenn jemand auf der Landstraße mit 100 km/h in dich reinfahren möchte, dann macht er das. Ne? Wenn jemand über die rote Ampel fährt, dann fährt er über die rote Ampel oder sowas. Ne? Ich fahre viel mit dem Fahrrad, ich werde so oft übersehen, also das ist echt super gefährlich im Straßenverkehr.
Ja.
Weil es ist wirklich, also wirklich sehr, sehr gefährlich. Ja? Letztens stand ich da mit meinem Kleinen, der war auf dem Fahrrad noch und dann wurden wir einfach von so einem rückwärtsfahrenden Auto einfach umgefahren. Das war völlig verrückt. Ja.
Aber habt ihr euch wehgetan?
Nee, zum Glück nicht, aber es war
Das ist schon gefährlich.
Das ist schon gefährlich, ja. Und du vertraust ja jedem und du hast ja auch gar keine Kontrolle darüber. Ne? Ich meine, die Motorradfahrer und Fahrradfahrer, die wissen, dass man halt leicht übersehen wird. Und ich glaube, 90% der Motorradunfälle sind ja nicht selbst verschuldet, sondern sind ja einfach, weil die übersehen worden sind von irgendwelchen anderen Autofahrern und sowas. Ne? Aber das wird dann einfach ausgeblendet oft, ja, von Leuten, die Flugangst haben. Man fokussiert sich halt immer nur darauf, was die Angst quasi rechtfertigt. Man sucht immer Gründe darauf, warum diese Angst gerechtfertigt ist und warum und dann dadurch wird sie noch weiter verstärkt. Ja.
Ja, und vor allem Flugzeuge werden ja zum Beispiel auch viel intensiver und gewissenhafter gewartet als jetzt zum Beispiel Autos, wenn man das jetzt mal so als Beispiel nimmt. Ne? Ich meine, manche reparieren ihre Bremsen auch selber oder so und dann
kommen gerade durch den TÜV durch und das Ding explodiert.
So den TÜV-Menschen so Zähne an die Hand gedrückt, damit sie noch einmal durchkommen und so. Und in der Fliegerei wird da schon ein bisschen gewissenhafter gearbeitet. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ein Thema ist ja auch Turbulenzen bei Flugangst. Was passiert denn eigentlich mit dem Flieger bei Turbulenzen?
Gar nichts eigentlich. Ne? Also Turbulenzen sind ja eigentlich mehr oder weniger nur leichte Winde oder Winde halt, ne? Oder Luftverschiebungen, so kann man sagen, die ja aufgrund von Temperatur ist. Und im Endeffekt ist das wie so ein Föhn. Ne?
Mhm.
Und ich erkläre das immer so, ihr könnt euch das vorstellen, dass das Flugzeug wie so ein Eierkarton ist, ne? Wo so 10 Eier drin sitzen und die Passagiere sind die Eier. Ne? Und wenn du jetzt den Eierkarton hin und her schüttelst, ganz wild, kannst du ihn hin und her schütteln, so fest du möchtest, aber der Eierkarton geht ja durch das Schütteln nicht kaputt. Genauso wenig wie die Eier. Ne? Die
sind
ja
Wenn
sie angeschnallt sind, natürlich, klar. Ne? Und dasselbe ist ja mit dem Flugzeug auch. Ja? Also das Flugzeug, dem passiert gar nichts. Das Flugzeug ist dafür da, diese Turbulenzen auszuhalten. Die Leute machen sich, glaube ich, keine Vorstellung, für was dieses Flugzeug gebaut worden ist. Ne? Ich meine, das Flugzeug fliegt bei minus 40, auch bei plus 50 Grad, das ist gar kein Problem. Bei Wind und Wetter, ich bin schon bei Orkan geflogen und deswegen macht das Flugzeug ohne Probleme mit. Ne? Und viele Leute denken auch immer, man würde fallen oder sowas oder umkippen oder sowas. Das passiert einfach nicht, weil die Luft besitzt ja auch sowas wie eine Masse. Ne? Und die Leute denken immer, weil sie es nicht sehen können, würde es einfach so runterplumpsen. Aber das passiert einfach nicht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wäre Luft so eine kleine Gelee-artige Masse. Ne? Also wie so eine Marmelade oder sowas. Du kannst ja mal ein Flugzeug in so ein Marmeladenglas schmeißen und dann das Marmeladenglas hin und her schmeißen, dann passiert dem Flugzeug auch nichts. Das fällt nicht einfach so runter.
Ja. Ja, oder auch Wasser, also wie so ein U-Boot im Wasser. Ne? Da gibt es ja dann auch so Ströme oder Strudel und dann würde das U-Boot ja auch nicht einfach auf den Grund fallen, sondern würde dann vielleicht einfach einen kleinen Schlenker fahren oder so. Ne?
Genau, ja. Und im Endeffekt, das, was die Leute da hinten spüren, auch was ihr da hinten immer spürt oder sowas, ne, das fühlt sich manchmal so an wie so eine Art Luftloch, sagen ja viele Leute so in der Volkssprache. Ja. Mhm. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so, dass man da irgendwie meterweit fallen würde oder sonst irgendwas. Das sind oft nur, wenn überhaupt, so ein paar Zentimeter. Ja, aber das fühlt sich halt so an, weil es halt so abrupt kommt. Ne? Diese Beschleunigung, die nach unten geht und dann wieder hochkommt, das ist das, was wir spüren können. Aber das reine Fallen ist eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Ne? Wir sehen es ja vorne am Höhenmesser einfach.
Mhm. Und der Autopilot, der kann ja auch tatsächlich bei Turbulenzen, wenn der Flieger ein bisschen vom Kurs abkommen würde, reguliert der teilweise die Flieger ja sogar dann auch wieder zurück, richtig?
Ja, also alles, das macht er ganz gut. Ja. Und selbst, ich meine, wir sind ja dafür trainiert, wenn er das halt nicht hinbekommen würde, also Konjunktiv, ich weiß, die Leute hören immer das, was sie hören wollen, aber Konjunktiv, dann würden wir einfach manuell fliegen. Ne? Also dann würden wir das manuell einstellen. Ja. Wir reduzieren auch so, es gibt auch eine gewisse Turbulenzengeschwindigkeit für jedes Flugzeug und die wird dann einfach eingestellt, fertig aus. Ja. Das ist so die beste Geschwindigkeit, um durch Turbulenzen durchzukommen.
Ja. Da passt dann sehr gut die nächste Frage, und zwar, wie stark müssten die Turbulenzen theoretisch sein, dass die Flugsicherheit wirklich gefährdet ist?
Also das, was wir jetzt erleben, was ihr erleben werdet, das gibt es eigentlich nicht, dass da die Sicherheit dann wirklich irgendwie gravierend gefährdet wird. Also zumindest vom Flugzeug nicht. Ne? Ich meine, schon der kleinste Wackler langt da schon, wenn du halt nicht angeschnallt bist, dass du dich verletzt oder sowas. Ne? Das ist ja meine größte Sorge, dass euch in der Kabine irgendwas passiert. Ne? Aber wenn alle angeschnallt sitzen bleiben, dann kann es wackeln, so viel es möchte. Ne? Also die Systeme werden dadurch nicht kaputt oder sonst irgendwas. Ja? Wenn alle angeschnallt sitzen bleiben, da muss man nur aufpassen, bei heftigen Turbulenzen, dass halt nichts herumfliegt. Ne, das wisst ihr auch. Und ansonsten geht man da einfach enjoy the ride, sage ich dann nur. Ja.
Bisschen wie Achterbahn fahren, toll.
Genau, kostet nichts, sagt der Schwab. Ja.
Genau.
Und genau, kann man ein bisschen Achterbahn fahren. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fliege jetzt schon seit 2005, also jetzt im 18. Jahr. Und ich hatte noch nie so extreme Turbulenzen, dass jetzt irgendwas passiert wäre. So, Gott sei Dank ist noch nie was passiert, auch keine Verletzten oder sonst irgendwas, ja. Und man muss sich das ja immer noch vor Augen führen. Wir schenken ja an Bord Getränke in offenen Bechern aus.
Ja.
Und das würden wir nicht machen, wenn es die ganze Zeit turbulent wäre. Also ich kann ja sagen, ich glaube, von meiner Flugzeit her gesehen, waren noch nicht mal 5-10% waren turbulent oder so. Ne? Aber wisst ihr, habt ihr schon mal versucht, im Auto irgendwie mal einen offenen Becher oder einen heißen Kaffee mitzunehmen oder so? Auf jeder Fahrt wird das Ding umkippen oder sonst irgendwie oder überschwappen. Ne? Also die Turbulenzen werden anders wahrgenommen oder anders beurteilt im Flieger als zum Beispiel im Auto. Ne?
Ja, voll. Weil darunter unter dem Flieger ja in Anführungszeichen für manche Passagiere nichts ist. Ne? Also genau. Dann immer die Angst so runterzufallen, was du vorhin gesagt hast. Ne?
Ja.
Hast du auch schon mal Angst gehabt bei Turbulenzen? Das ist nämlich auch eine Frage, die uns gestellt worden ist, ob wir Flugbegleiter und du als Pilot, also die Crew, auch mal Angst hat.
Also ich habe schon immer Sorgen um meine Kabinenkollegen einfach hinten. Ne? Also das ist schon so eine Sache, weil die Passagiere, die sind ja angeschnallt, die sollen ja angeschnallt sein.
Im besten Fall. Also nochmal der Hinweis.
Genau, ja, wir wissen natürlich, ja, wenn die nicht angeschnallt sind, aber dann kann man denen leider auch nicht helfen, wenn sie da nicht zugehört haben. Ne? Wie oft wir das schon sagen.
Hm.
Das muss ja immer gesagt werden, schon direkt am Anfang. Ja, aber ja, wenn die Kabine angeschnallt ist und wir haben heftige Turbulenzen, dann ist das für mich alles safe, alles gut. Ne?
Okay.
Dann kann ich mich zurücklehnen und alles ist gut. Ja, wenn es so ein bisschen wackelt, dann habe ich immer ein bisschen Sorge, wann unterbrechen wir den Service oder wird es jetzt heftiger oder nicht oder so. Aber einfach auch Sorge um die Kabinenkollegen hinten, ne? Nicht um die Passagiere oder um die Sicherheit oder sonst irgendwas, aber ich habe immer Angst davor, dass die Leute da hinten irgendwie sich verletzen oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, ich habe meine 18 Jahre jetzt bald voll, ohne irgendwie Verletzten an Bord zu haben, weder in der Kabine noch als noch Passagiere, von daher toll, toll, toll. Und ich hoffe, dass es bis zur Rente so bleibt dann.
Das hoffen wir auch.
Ja, und von unserer Seite aus können wir das eigentlich einfach nur bestätigen. Also ich hatte einmal auch relativ starke Turbulenzen und da war tatsächlich auch, ich habe die ganze Zeit oben auf die Bins geguckt, weil ich dauernd Angst hatte, dass ein Bin aufgeht und irgendwas runterfällt.
Ja.
Und, da gab es jetzt ja auch neulich diese heftigen Turbulenzen über den USA von der Lufthansa-Maschine. Und da hat man ja mal gesehen, wie da wirklich Trolleys, Essen, alles rumfliegt. Und da ist halt ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko. Und da haben sich ja auch Menschen so verletzt, dass
Weil sie nicht angeschnallt waren.
Ja.
Und das ist tatsächlich das, worüber wir uns dann Sorgen machen.
Ne? Ja. Genau, ja, ja. Also die Sorge teile ich auf jeden Fall mit euch. Ne? Also, aber die Sicherheit des Flugzeuges, selbst wenn ein Trolley gegen die Decke knallen würde, da passiert nichts. Ja? Das Flugzeug ist so stabil, dass das ohne Probleme aushält. Ja?
Ja, manche haben ja auch Angst, dass die Flügel brechen. Aber tatsächlich kann man die ja, die werden doch sogar in Tests ganz hoch gebogen. Und man kann die ja richtig hoch biegen, ohne dass da irgendwas mit passiert, richtig?
Genau, also zum Beispiel der Jumbo, wenn er voll betankt ist, dann bewegt sich die Flügelspitzen so um die 2 Meter.
Ne?
Ja, einfach weil da so viel Gewicht in den Flügel drin ist, an Kerosin. Und jedes Flugzeug, das zugelassen wird, muss so einen sogenannten Wing Stress Test machen. Ja, da werden die Flugzeuge natürlich, die Flügelflügel werden gebogen und die werden dann irgendwann mal so lange gebogen, bis sie halt brechen. Und die müssen natürlich gewisse Limits erfüllen und die erfüllen sie halt alle. Und sonst werden die natürlich nicht zugelassen, klar. Und da gibt es ein tolles Foto im Internet, könnt ihr mal schauen, vom Dreamliner, der Wing Stress Test, der ist zu sehen. Und dann kann man dann sehen, wie weit die Flügel nach oben gehen. Das ist so, als würde so ein Hase die Ohren nach oben stellen, sozusagen. Ja.
Wir packen das auf jeden Fall in unsere Story rein, zu der Folge dazu.
Das ist wirklich echt. Ja, auch diese Limits, die du angesprochen hast, in der Fliegerei geht ja auch viel über... Redundanz ist das richtige Wort, richtig?
Genau, ja.
Dass man immer Backup-Systeme auch für alles hat, bestimmte Limits eingehalten werden müssen und dann dürfen Airlines ihre Limits ja auch nochmal selber definieren. Das bedeutet, wie schnell darf der Flieger fliegen und vielleicht kannst du da auch nochmal mehr zu sagen.
Genau, also die Hersteller haben natürlich gewisse Limits vorgegeben, was zum Beispiel Startgewicht angeht, was die maximale Windgeschwindigkeit von der Seite angeht oder von hinten und etc. Oder halt, die geben auch die Geschwindigkeit zum Beispiel bei Turbulenzen vor etc. Ne? Hm. Und die maximale Geschwindigkeit, das, was du angesprochen hast. Die Firma gibt dann meistens nochmal restriktivere Limits vor, das sind aber meistens dann so von diesen Standard Operating Procedures dann einfach, die sind dann einfach restriktiver. Zum Beispiel müssen wir halt in irgendeiner gewissen Höhe, müssen alle Parameter erfolgt sein, sonst müssen wir durchstarten zum Beispiel. Sowas können wir festlegen. Ne?
Mhm.
Und diese Limits, die sind weit, weit weg von dem, was gefährlich ist oder sowas. Ne? Also wir nähern uns auch seltenst diesen Limits an, aber selbst wenn wir uns den Limits annähern würden, wäre das immer noch kein Problem, weil wir wissen, das Flugzeug hat immer noch genügend Puffer. Ne? Also Puffer hinter raus, ja. Ich bin jetzt letztens zum Beispiel aus Tokio rausgeflogen und dadurch, dass Russland jetzt zu ist, müssen wir halt hinten rumfliegen. Da sind wir über den Pol geflogen und es war halt der längste Flug meines Lebens, 14 Stunden.
Wahnsinn, ja.
Und wir haben natürlich so viel tanken müssen für die lange Flugzeit. Und dann waren wir natürlich am maximalen Startgewicht. Ja. Mhm. Und das machst du natürlich nicht so oft, aber wir wissen, das Flugzeug und die Turbinen, die geben das ohne Probleme her. Und ja, von daher ist es, selbst wenn du mal so ein, sag ich mal, an dem Limit dranhängst, an dem Startgewicht oder so, ist das kein Problem für das Flugzeug und es macht das ohne Probleme mit. Ja,
ja, das ist echt super. Oder auch Turbinen beziehungsweise Triebwerke, gibt es ja dann auch immer die Frage, was passiert denn, wenn so ein Triebwerk ausfällt?
Ja, genau. Also wir haben ja immer mindestens zwei. Wir auf dem Jumbo haben ja sogar vier oder 318 auch vier. Und wenn eins wegfällt, ist es gar kein Problem. Das Flugzeug kann mit einem ohne Probleme weiterfliegen. Beim Jumbo kann er sogar noch mit zwei weniger fliegen. Ne? Also wenn er die Hälfte verlieren würde. Ne? Ja. Aber wenn wir eins zum Beispiel verlieren, das ist für uns zum Beispiel noch nicht mal ein Notfall. Ne? Das, ja. Die denken immer, Triebwerkverlust ist Notfall oder sowas. Ja, aber wir Piloten werden ja von klein auf, wenn wir trainiert, und so ein Engine-Fehler, so wie wir das nennen, Triebwerksfehler, den beherrschen wir quasi im Schlaf. Ne? Also wir machen das jedes Jahr so oft und wir haben, glaube ich, keinen Fehler so oft trainiert wie diesen Triebwerksfehler im Worst-Case-Szenario, sprich direkt beim Start mit vollem Gewicht, mit schlechten Wetterdaten und sowas. Und von daher ist das für uns sogar der einfachste Fehler, den es, glaube ich, für die meisten Piloten da draußen gibt, wenn ein Triebwerk ausfallen würde. Ne?
Ja.
Und alle Instrumente, wie du vorhin schon gesagt hast, sind mehrfach vorhanden. Alles Wichtige ist zwei- oder dreimal vorhanden. Wir auf dem Jumbo haben teilweise sogar vierfache Redundanzen oder sowas. Ne? Und deswegen macht es Sinn, wie wir so schön sagen, immer no sweat. Also du musst dir da gar keine Gedanken
machen. No sweat, das ist echt.
No sweat, ja. So
das ist echt toll. Das sollte man eigentlich auf so ein T-Shirt drucken und das bekommt man dann, wenn man das Flugangstseminar erfolgreich absolviert hat.
Genau.
Das wäre echt gut. Cool. Super. Hast du denn konkrete Tipps jetzt, wenn jemand starke Flugangst hat? Im Flieger?
Im Flieger? Ja, also erstmal den Fokus darauf legen, was funktioniert und nicht, was nicht funktioniert. Ne? Mhm. Oft ist ja so, das ist wieder dieses typische, das Glas ist leer oder das Glas ist voll und sowas. Ne? Das ist jetzt relativ einfach gesagt, aber wenn du Flugangst hast, dann wird es sehr, sehr leicht, in so eine Abwärtsspirale reinzugehen. Ne? Und dann haben die Leute immer diese, was wäre, wenn das und das passieren würde? Ne? So ein Flugzeug oder so ein Flug passiert ja immer von A nach B, da passiert ja eigentlich in der Regel nichts. Aber nichtsdestotrotz haben ja die Leute dennoch Angst, weil sie halt in ihren Gedanken irgendwo ganz woanders sind. Und da sage ich immer, bleib jetzt im Hier, fokussiere dich auf das, was jetzt gerade abläuft und das Flugzeug fliegt ja in dem Moment. Ja? Und es wird auch weiterfliegen, auch wenn du die schlimmsten Gedanken hast, aber trotzdem wird das Flugzeug weiterfliegen. Und es ist halt wichtig zu schauen, okay, was habe ich jetzt? Und dann sage ich immer, fokussiere dich auf das, was relevant ist, ja, nicht auf deine Gefühle. Ja, also klar, sollst du diese akzeptieren, die Angst akzeptieren, aber auch zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten, sage ich immer, ZDF. Mhm. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Also zum Beispiel, Fliegen ist halt zahlenmäßig auch dermaßen sicher, wie du vorhin schon gesagt hast, hier ist das sicherste Flugzeug und für Physik ist halt, wird alles erklärt, aber man muss halt darauf bewusst machen, dass das Fliegen halt absolut safe ist. Ja. Zum Beispiel in Deutschland sterben so 3.000 bis 4.000 Leute jedes Jahr an Autounfällen.
Mhm.
Ja. Und wir hatten letztes Jahr, glaube ich, innerhalb von Europa nicht einigen einzelnen Menschen durch Fliegerei verloren.
2021 war auch das sicherste Jahr, um zu fliegen, seit, ich weiß nicht, wie lang die Aufzeichnungen gehen.
Ja, ja, wir haben zig Milliarden Flüge, zig Milliarden Passagiere. Und das passiert einfach so wenig. Ne? Wisst ihr, wie viele Leute jedes Jahr sterben an Autounfällen weltweit?
Ja.
Ja. Wisst ihr das ungefähr, eine Zahl?
Nee, weißt du
eine? 1 Million.
Wow.
1 bis 1,2 Millionen. Und dennoch setzen wir uns ohne Angst in ein Auto rein.
Ja.
Und wir sind ja weit davon entfernt von diesen Zahlen. Wir sind ja, bis noch nicht mal, also in den guten Jahren sind wir so dreistellig, maximal oder sowas. Ne? Manchmal vierstellig, aber das ist ja weltweit gesehen. Ne? Und das ist ja alles dabei. Und von daher ist es zahlenmäßig, dass du quasi, wenn du Flugangst hast, auserkoren bist, weil die Leute sind ja immer dann auserwählt für sich, ja, dass sie dann genau auf diesem Flug sein sollten, ist natürlich die Chance einfach so gering, dass die Chance im Lotto einfach viel, viel höher. Ja. Muss man sich immer wieder bewusst machen. Und deswegen sage ich immer, versuch dir Atemübungen anzutrainieren und dann fokussiere dich auf das, was aktuell passiert. Ne? Und es passiert im Moment nichts. Diese Abstürze, diese Gedanken, die passieren ja nur in deinem Kopf. Und dann halt wieder die Mitte zu finden und zu sagen, ich bin jetzt hier in meinem Flugzeug, ich bin safe hier, die Piloten fliegen da vorne, es ist alles safe, die Flugbegleiter schauen nach mir und ist alles gut, dass man sich darauf fokussieren kann.
Ich habe auch auf deinem Instagram-Account gesehen, du hast so Atemtechnik mit 4444. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also es gibt ja verschiedenste Atemtechniken, ne? Und eins ist halt sehr, sehr einfach, weil es halt diese 4-4-4 ist. Also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen und wieder 4 Sekunden die Luft anhalten und dann und so weiter. Ne? Dass man, aber ja, also
um das den kann Herzschlag man zu verlangsamen.
Genau, dass du halt
das Nervensystem zu beruhigen. Genau.
Ja. Also Körper und Geist sind ja verbunden. Ne? Wir kennen ja alle so Albträume, dann geht natürlich der Puls hoch, ohne dass man sich bewegt. Aber es funktioniert genauso andersrum. Wenn ich meinem Körper sage, er soll sich beruhigen, indem ich langsam ausatme, ne? Oder lange ausatme, dann wird sich auch mein Geist beruhigen, automatisch. Ne?
Hm. Denkst du auch so entspannende Musik, Meditation, irgendwie, dass sowas helfen könnte?
Natürlich, klar. Ja. Ja. Also das muss man aber natürlich im Vorfeld schon mal üben.
Hm.
Und viel besser ist ja diese Abwärtsspirale, bevor man da reinkommt, dass man das dann vorher anwendet. Ne, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt einen erhöhten Pulsschlag oder sonst irgendwas, ich merke, meine Gedanken drehen jetzt gerade durch, dass man dann sich wieder fokussieren kann und diese Gedanken dann wieder einfängt. Weil das ist eigentlich der wahre Kontrollverlust, dass man diese Gedanken dann einfach loslässt und sich dann einfach den völlig hingibt. Ne, diese Was-wäre-wenn-Szenarien. Und wir machen das ja alle im Real Life. Ne? Man geht davon aus, dass, ich glaube, 3% der Gedanken, die man am Tag hat, sind positiv. Und der Rest ist neutral oder negativ. Ne? Ich meine, wir alle standen schon mal irgendwie an der U-Bahn-Station und haben sich gedacht, so was wäre, wenn ich jetzt da runterfallen würde oder keine Ahnung was. Yeah. Ne? Wir hatten ja alle diese Gedanken schon mal. Ja. Also, ne? Und das ist ja völlig normal, das ist alles okay. Auch wenn man Kinder hat oder so, was würde passieren, wenn ich das Baby jetzt aus Versehen fallen lassen würde oder sowas. Ne? Und diese Gedanken hat man. Aber die Frage ist, wie reagiere ich drauf auf diese Gedanken? Und die Leute, die Flugangst haben, die nehmen diese Gedanken ernst.
Ja.
Sie glauben diesen Gedanken. Aber es ist im Endeffekt nur ein Gedanke, der hat gar keinen Wahrheitsgehalt.
Das finde ich super, dass du das sagst, weil dann viele identifizieren sich, wie du sagst, mit den Gedanken und denken, sie sind quasi diese Gedanken, aber in ganz vielen anderen Lebensbereichen ist es ja auch so, ne? Man hat irgendwelche Sorgen, Ängste, aber der Umgang, das, was man dann aktiv wirklich macht, das ist eigentlich das, was quasi zählt, dann auch beim Thema Flugangst. Ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Super. Was würdest du jetzt sagen, wenn, das hat jetzt alles nicht geholfen und jetzt bekommt man wirklich eine Panikattacke im Flieger? Hilft da auch noch deine Atemtechnik oder was glaubst du, was wäre da hilfreich?
Bei einer Panikattacke?
Ja, das war jetzt auch
eine Frage. Also ich glaube, gut ist zu wissen, dass der Körper, wenn du halt es selber initiierst, diese Panikattacke, und das ist ja meistens bei Flugangst, ist ja, es gibt ja keine Gefahr in dem Sinne, ne? Es ist ja kein Säbelzahntiger vor dir oder sowas. Ne?
Ja.
Dann kann dieser Körper diesen Stresszustand nicht so lange aufrechterhalten. Das heißt, du wirst irgendwann bewusstlos werden oder du wirst dich automatisch dann runterfahren. Also der Körper hat ein automatisches Schutzsystem. Ne? Der kann diese Stresshormone nicht so lange aushalten, die du selber ausschüttest. Ja. Von daher, das ist schon mal, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass man weiß, man kommt automatisch wieder raus aus dieser Situation. Ne?
Mhm.
Aber wenn du die Möglichkeit hast und Kontrolle ausüben kannst über deine Atmung, über Gedanken oder sonst irgendwas, dann versuch wirklich langsam zu atmen, über den Körper dann halt den Geist wieder reinzuholen. Ne?
Mhm.
Und das funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß, das ist ja dieser Nummer-1-Tipp immer, langsam und ruhig atmen. Ne? Langsam und ruhig atmen. Und das steht zum Beispiel, manche Airlines haben das zum Beispiel bei ihren Checklisten. Ne? Da steht zum Beispiel ganz vorne dran, atmen. Dreimal atmen. Dreimal tief ein- und ausatmen. Das hilft schon mal.
Ja.
Weil der Körper braucht einfach den Sauerstoff. Du musst die Stresshormone loswerden. Und wenn du es schaffst, den Sauerstoffgehalt dann reinzubekommen und die CO2 rauszuschmeißen, dann ist schon mal viel geholfen.
Das ist total spannend. Ich meine, das nimmt vielleicht den Leuten, die da vielleicht auch Angst vor einer Panikattacke haben oder vielleicht sogar schon mal eine hatten, nimmt denen vielleicht auch die Sorge, wenn man weiß, es geht ja eh vorbei. Also es passiert ja nichts. Ne?
Genau. Also es ist auf Dauer natürlich kein guter Zustand. Du tust deinem Körper natürlich mit jeder Panikattacke nichts Gutes. Ne? Ist vor allem die du halt selber quasi unbewusst loslässt sozusagen. Ja? Deswegen würde ich auf jeden Fall daran arbeiten. Aber generell ist es so, eine Panikattacke, die wird dich nicht töten oder du wirst keinen Herzinfarkt bekommen oder sonst irgendwas. Das haben ja, viele Leute haben ja Angst davor, dass sie mit dieser Panikattacke, dass sie umbringen könnte oder sonst irgendwas oder bleibende Schäden hinterlässt. Aber dem ist nicht so. Ja.
Ja, die eine Passagierin, die ich hatte, die tatsächlich auch Panikattacken hatte, man hat auch total gemerkt, dass sie sich selber hochgeschaukelt hat, denn man hat richtig gemerkt, die Angst steigt in ihr auf, dann haben ihre Hände angefangen zu zittern und dann hat sie nur noch auf ihre Hände geschaut und allein, dass ihre Hände gezittert haben, hat sie so in diese Angst noch weiter reinversetzt, dass sie dann angefangen hat zu hyperventilieren und das war echt krass, also ja, ich habe dann die ganze Zeit irgendwie so versucht, ihre Hände runterzumachen, dass sie gar nicht auf ihre Hände guckt, weil sie hat sich da selber so hochgeschaukelt, das war echt krass, das dann mal wirklich so live mitzuerleben.
Ja, das ist wirklich krass, wie die Leute dann in diese Abwärtsspirale gefangen sind. Und ich kenne das auch wirklich. Ich habe das ja mit der Höhenangst auch selber erlebt. Ne?
Ja.
Du kommst in so einen Strudel rein und bist fast nicht mehr in der Lage, da irgendwie rauszukommen. Ne? Also bewusst nicht mehr rauszukommen. Ne? Ich stand, wie gesagt, in diesem Eiffelturm und ich stand einfach völlig mit völliger Panik da an dem Gitter und in meinen Gedanken war der absolute crazy Film. Was würde jetzt passieren, wenn der Eiffelturm jetzt von irgendwelchen Nanobots aufgefressen wird und wir einfach
ja, krass. Ja, also es ist ja gar nicht lustig, weil du hast in dem Moment ja wirklich Angst gehabt, ne?
Ja, ich finde es jetzt im Nachhinein total lustig, ne? Aber in dem Moment natürlich nicht, ne? Und meine Frau kam dann so ums Eck und hat das sofort gecheckt und meinte so, warum schaust du denn noch runter, ne? Und so, aber ich kann nicht anders. Und dann, weißt du, und ich war völlig, völlig lost in diesem Strudel. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, was die Leute da durchmachen, ne? Aber der Trick ist einfach, bevor es soweit kommt, die Gedankenkontrolle wieder zu bekommen. Ne? Und das kann man trainieren. Das kann man trainieren. Ne?
Viele Leute machen sich ja im Vorfeld schon viele Gedanken, bevor sie in den Flieger einsteigen und suchen sich dann irgendwie den besten Platz im Flieger aus, wo es am wenigsten wackelt, wo es am sichersten unter Anführungszeichen im Flieger ist. Hast du da irgendeinen Tipp, wenn jemand sich da vorher schon vorbereiten möchte, wo es am safesten oder am ruhigsten ist? Also ich habe die Erfahrung gemacht, immer weiter vorne, weil vorne wackelt es meistens immer weniger. Genau. Also am besten gleich First Class buchen.
Genau, First Class oder ins Cockpit oder so. Da wackelt es wirklich am wenigsten. Das ist ja auf der Langstrecke gerade so bei den großen Fliegern. Wenn hinten dann schon das große Gewackel ist, dann ist vorne meistens im Cockpit noch ruhig. Deswegen sagen wir immer, ihr sollt uns Bescheid sagen von hinten. Genau, aber der sicherste Platz, das ist halt auch so eine Sache. Es gibt zwar so Statistiken darüber, aber dadurch, dass die Zahlen, Daten, Faktenlage einfach so gering ist, ja, hat das ja in meinen Augen einfach so null Aussagekraft einfach. Mhm. Ja. Also das ist anders als wie beim Auto. Aber ja, also wenn man Turbulenz nicht mag, dann wie gesagt weiter vorne sitzen, das ist auf jeden Fall so, das ist auf jeden Fall besser. First Class oder Business Class. Deswegen sind die auch meistens vorne. Ja. Und genau, die sichersten Plätze sind, sagt man immer so, eigentlich am Notausgang. Ne, aber das ist eine Statistik, also keine 2 Cent ist die wert, ja.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich einfach nur, weil man da am ehesten schneller rauskommen würde oder so.
Ne? Genau, also im Fall der Fälle, wenn das Flugzeug dann was wäre, aber ja, aber das natürlich auch, ja, gut. Ja,
ja ich habe auch mal gehört, dass wenn man sich schon mit dieser Angst quasi auf den Flug geht und sich schon überlegt, oh, wo soll ich mich jetzt am besten hinsetzen, weil wenn ich woanders sitzen würde, hätte ich jetzt irgendwie mega viel Angst, dann sollte man vielleicht auch eher an der Angst an sich arbeiten, als dann quasi wieder so Auswege zu finden, weißt du, wie ich meine?
Genau.
Ja. Dass man dann so denkt, okay, da, also ich meine, es ist für den Moment vielleicht gut, wenn man sich dann besser fühlt oder wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der ja
also einfach abergläubisch auch vielleicht ist, oder?
Mhm. Ja, oder auch wenn du quasi nicht so Menschen um dich rum haben willst, manche haben ja auch Platzangst und deswegen wollen sie nicht in den Flieger, dass man sich dann vielleicht nicht an den Fensterplatz setzt oder so, das ist ja dann vielleicht auch hilfreich, aber an sich ist es natürlich immer nachhaltiger, an der Angst an sich zu arbeiten.
Ja. Also das ist oft so, dass wir gerade die Leute, die Flugangst haben, aber auch generell wir Menschen neigen dazu einfach, aus einer Mücke einen Elefant zu machen oder so. Im Englischen hört sich es besser an, wie Major and Minor Things oder sowas. Ne? Also wir machen die kleinen Dinge einfach zu groß, ja, anstatt uns auf die großen Sachen zu konzentrieren. Ne? Und bei Flugangst ist es oft so, da wird der Nebenschauplatz immer aufgemacht mit dem Sitz, mit den Turbulenzen, mit der Strecke, mit der Airline, mit dem Flugzeug und sonst irgendwas. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Oder Propellermaschine oder Jet oder sowas. Ja, das spielt für deine Flugangst gar keine Rolle. Ne? Das ist so, als wenn du jetzt anfängst zu laufen und du machst dir einfach Gedanken über die nächste beste Pulsuhr, aber kann ich die jetzt kaufen oder die, anstatt loszulaufen und zu trainieren. Und das ist bei Flugangst genau dasselbe. Die Leute machen einen großen Aufriss über die Sachen, aber viel wichtiger wäre eigentlich, an ihrer Angst zu arbeiten und halt sowas wie Meditation oder Atemübungen zu trainieren, weil das dann auf jeden Fall besser hilft, als wenn man sich dann auf diese Sitz oder sonst irgendwas konzentriert. Ja,
ja. Ich habe auch mal gelesen, wenn man zu Flugangst neigt, dass man zum Beispiel auch einfach schaut, dass man schon mit wenig Gepäck, also eigenes Gepäck im Sinne mental an Bord geht. Das bedeutet, dass man schaut, dass man stressfrei an den Flughafen fährt, dass man sich genug Zeit einplant, weil so Trigger auch sein können, dass du eh schon eine Grundspannung hast und dann kommt noch das Fliegen dazu, dass das das dann quasi nochmal verstärkt. Also wenn man dann zum Beispiel an seiner Flugangst arbeitet und dann guckt, dass man schon mal entspannt auf den Flug geht, dass das auch schon mal hilft, einfach so eine Grundentspannung zu bringen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Tati, ne?
Genau. Ja, Tati genau. Yeah, yeah, yeah.
Genau. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also Stress korreliert ganz stark mit Angst. Ja, also gerade bei Flugangst ist es oft so, manche Leute wissen gar nicht, wo die Flugangst hergekommen ist, weil sie früher gerne geflogen sind. Ne? Und dann, wenn man dann so nachhakt, dann kommt oft raus, ab dem Moment, wo sie dann Flugangst hatten oder der Flug war dann halt meistens gar nicht so schlimm, aber die Situation, die Lebenssituation war halt schon sehr stressig oder sowas, ne? Und wir Menschen tendieren ja heutzutage dazu, dass Stress was Gutes sein sollte und es gibt auch guten Stress, aber oft ist einfach so schlechter Stress, der einfach wirklich Überhand nimmt mit Arbeit, mit Familie, mit Work-Life-Balance etc. Und da ist halt super wichtig, gerade wenn du Angst hast, so entspannt wie möglich zum Flug zu erscheinen. So entspannt wie möglich. Machen am Tag vorher auf jeden Fall viel Sport, damit du Glückshormone ausschüttest. Ja, isst ganz viel Schokolade oder sonst irgendwas. Trink bloß kein Alkohol oder Koffein oder sonst. Oder nimm keine Medikamente oder sonst irgendwie, ne, bevor du auf den Flug gehst. Und schau, dass du genug Puffer hast. Gerade wenn du zum Beispiel Kinder hast, ja, dann ist das sowieso schon stressig. Ja? Wenn man mit Kindern verreist, dann muss man auf jeden Fall mehr planen, mehr Zeit einplanen, mehr Puffer einplanen und sowas. Ja. Und ja, wenn man entspannter ist, dann sind auch die Kinder entspannt, aber selbst wenn du entspannt zum Flughafen kommst, dann wird der Flug auch viel entspannter laufen, als wenn du völlig abgehetzt kommst. Ich meine, ich kenne das ja selber, oder ihr kennt das bestimmt auch, wenn ich zum Briefing komme und bin völlig auf die letzte Sekunde komme, dann ist die ganze Flugvorbereitung schon dahin. Ne? Wenn ich aber eine Stunde vor da bin, in Ruhe meinen Kaffee trinken kann oder meinen Tee oder was auch immer und dann meine Flugvorbereitung machen kann, dann wird der Flug auch viel entspannter. Ja, so ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja in allen Lebensdingen so ein gutes Zeitmanagement. Damit steht und fällt die ganze Sache. Ja. Und das erleichtert einem viel. Und du hast gerade vorher angesprochen, dass es ja Leute gibt, die früher sehr gerne geflogen sind und dann plötzlich Flugangst kriegen. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch Flugbegleiter Flugangst kriegen können. Und ich habe letztens eine Kollegin getroffen, die das tatsächlich gehabt hat. Und sie meinte, das hat bei ihr angefangen, nachdem sie Mutter geworden ist. Also sie macht sich dann Sorgen, ihre Kinder, was ist daheim, und kommt damit dann in diese Abwärtsspirale und hat dann auch ein Flugangstseminar gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir war oder bei jemand anderem, aber es hat ihr auch sehr gut geholfen. Also auch Flugbegleiter sind davor nicht gefeit.
Natürlich, ja. Das ist oft so ein entscheidender Moment, gerade wenn halt Geburt und natürlich Kinder sind so eine Sache, ne? Aber auch Kinder sind einfach, ist halt, so sehr wir als Eltern die Kinder lieben, aber es ist halt ein immenser Stressfaktor. Ne? Also die Scheidungsraten gehen nach dem zweiten Kind einfach so dermaßen durch die Decke, weil die Belastung einfach so dermaßen hoch ist, die Stressbelastung. Und deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, Stress korreliert ganz, ganz viel mit Angst. Ne? Dann Angst um die Kinder, was passiert, und dann gehen diese Gedanken wieder los, was wäre wenn. Ne? Und da muss man halt dann versuchen, Programm zu finden, Tools zu finden, wo man halt dagegen wirkt, gegen diese Gedanken. Ne? Und manche haben das auch im Alter, weil man einfach mit dem Alter natürlich viel mehr gesehen hat und weiß, was möglich ist, ne, in dieser Welt. Ja? Ja. Kinder machen sich zum Beispiel nie Gedanken oder wenig Gedanken. Ne? Also wenn ich meinen 3-jährigen Sohn anschaue, der macht sich keine Gedanken über irgendwelche Oberschenkelbrüche oder sonst irgendwas.
Ja, die klettern einfach auf irgendwelche Mauern.
Der klettert durch die Gegend, ja. Der kennt diese Erfahrung nicht oder er weiß es nicht oder hat es noch nie gesehen oder sowas. Ne? Er weiß nicht, was dahinter steckt oder sowas, ja. Genau, aber umso älter du wirst, umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr Lebenslang du gehabt hast, umso weiter ist natürlich dein Horizont und dein Spektrum, was du gesehen hast und was du weißt. Und dann können natürlich auch schnelle Ängste entstehen, ne? Weil du weißt, was möglich wäre. Ja.
Ja, ja. Aber sich das dann bewusst zu machen, das ist ja dann auch schon wieder eine Hilfe. Hilft das dann auch, ne, das für sich ein bisschen so zu rationalisieren, sagst du, ne? Dass man sich einfach mal überlegt, was ist jetzt wirklich real und was ist jetzt was ich mir quasi so ausdenke.
Ja, das ist halt so eine Sache, das ist so wie mit schlechter Ernährung oder sowas. Ne? Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Ja. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Was für eine Gedankenhygiene betreibe ich in meinem Kopf? Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, 97% der Gedanken, 3% der Gedanken sind nur positiv, die wir haben jeden Tag. Ne?
Das ist eigentlich und so traurig.
Es ist auch traurig, ne? Aber ich erwische mich auch jedes Mal und ich versuche da auch wirklich immer noch an mir zu arbeiten, aber ich erwische mich auch jeden Tag, wie ich irgendwelche Selbstgespräche führe, über irgendwelche absurden Gespräche mit mir selbst. Zum Beispiel, das hatte wahrscheinlich auch jeder von euch schon mal durcherlebt, was hätte ich in der Situation besser sagen können oder was hätte ich anders sagen können oder sowas. Ne? Und dann spielt man das in Gedanken durch. Ne?
Voll, ja. Da fallen einem die besten Geschichten dann irgendwie 2 Stunden später ein.
Genau. Ja. Oder bei Diskussionen oder sowas. Ne? Dann hinterärgert man sich dann einfach über die verpassten Chancen und Argumente oder sonst irgendwas und da fällt einem noch was ein oder sowas, ne? Und man verschwendet einfach seine Gedankenenergie einfach an sowas, was zwar schon längst passé ist, ne? Ja. Und daran kann man arbeiten, das kann man lernen und es wird nie perfekt werden, ne? Aber man kann daran arbeiten, dass man dann wirklich dann auch gerüstet ist für irgendwelche, also man wird dann, diese Resilienz kann man dann aufbauen, ne? Das kennt ihr auch, das Wort, ja.
Ja, ja.
Und das ist natürlich auch wichtig, gerade umso mehr Lebenserfahrung man hat oder wenn man halt irgendwelchen verantwortungsvollen Job hat, dass man eine gewisse Resilienz an den Tag legt, ja.
Auf jeden Fall. Ich finde Resilienz ist sowieso ein total spannendes Thema. Da können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns das sehr gerne. Denn Resilienz ist einfach so eine, das Immunsystem der Psyche quasi. Und da gibt es verschiedene Säulen, die diese Resilienz quasi bilden. Und damit ja, schafft ihr es einfach, widerstandsfähiger zu sein. Das kann man auch erlernen. Und das hilft euch in eigentlich allen Lebensbereichen in eurer Lebensführung enorm weiter. Und da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen, reden wir vielleicht in einer anderen Folge drüber. Aber falls euch das interessiert, dann googelt das auf jeden Fall. Und dann die nächste Frage ist, jetzt ist ja der russische Luftraum gesperrt und viele Passagiere machen sich ja auch Gedanken. Also ich werde eigentlich auf jedem Flug, der in diese Richtung geht, immer gefragt, wie gefährlich ist diese Flugroute in Zeiten von dieser ganzen Russland-Ukraine-Geschichte? Fliegt man über den russischen Luftraum? Und weil manchmal sind ja die Anzeigen im Flieger falsch und dann zeigt es noch so an, dass man da drüber fliegt. Macht man ja natürlich nicht. Was kannst du darüber erzählen?
Also, ich sag mal, wir Europäer oder die Westler, die also jetzt sag ich mal nicht russlandfreundlich sind, die fliegen auf jeden Fall nicht über Russland. Ne? Das ist einfach so eine No-Fly-Zone. Ja? Und wir fliegen auch nicht drüber und wir nehmen immense Flugstunden in Kauf, ja, und Kerosin und Umwege, damit wir da auf gar keinen Fall drumherum fliegen. Das heißt, wir fliegen aktuell Richtung Asien. Das sind ja die Strecken, die das betrifft. Einfach unterhalb von Russland entlang. Ne? Einfach da die ganzen Kasachstan und Usbekistan und sowas. Die ganzen Stans, sage ich da immer so. Ja, da fliegen wir jetzt entlang. Und wir fliegen auf gar keinen Fall durch Russland durch. Ja, also, ja. Würden die Russen ein ziviles Flugzeug abschießen? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ne? Also nicht bewusst. Ne? Ich glaube nicht, dass sie Bock haben an einen dritten Weltkrieg. Da hat keiner Lust drauf. Ja. Aber ein ziviles Flugzeug abzuschießen, das macht man einfach nicht. Ja, also. Ja, ich habe auch nicht die Angst davor, ne? Aber ich vermeide auch den russischen Luftraum wie die Pest. Ne? Geht auch nicht anders. Ich darf auch gar nicht anders. Ich darf gar nicht anders. Es ist nicht so, als würde ich mir das aussuchen oder so. Ne?
Ja.
Das denken ja immer die Leute, wie wenn da wie im Wilden Westen da durch die Gegend fliegen oder sowas. Nee, dem ist ja nicht so. Ne?
Ja.
Aber ja.
Aber ihr habt ja vorne eure. Bitte? Ach, sorry. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzählen.
Aber es gibt ja auch genug andere Länder, wo wir auch nicht drüber fliegen oder sowas. Oder wo wir nicht landen dürfen oder sonst irgendwas aus Sicherheitsgründen oder sowas. Ne? Und das wissen wir halt, und da werden die einfach gemieden. Ne? Fertig aus. Ja.
Ja, das ist ganz lustig. Ich bin mal zu euch vorne ins Cockpit gekommen und da habt ihr ja diese tollen Monitore mit der Karte und dann sind ja diese Lufträume auch tatsächlich einfach komplett rot. Ne? Und dann siehst du richtig, wie die Flugroute quasi außen entlang geht.
Also ich bin ja letztens aus Tokio geflogen und dann über den Pol, den Nordpol. Und dann ist ja, die Hälfte gehört ja Russland sozusagen von der Arktis, ja, sozusagen. Und dann ist einfach mal so, die Hälfte vom Bildschirm ist einfach rot, ja. Und ich bin halt auf der anderen Hälfte entlang. Ja. Aber ja, von daher, ich habe da also keine Sorgen. Und das Einzige ist halt, es dauert einfach länger. Die Flugstrecke wird einfach länger. Dadurch wird es natürlich für die Airlines teurer. Mehr Flugstunden für die Flugbegleiter und fürs Cockpit-Personal. Was du zahlen musst, natürlich klar. Und es ist manchmal operationell einfach ein bisschen anstrengender, weil du halt dann einfach mehr tanken musst, etc. und nicht so viel Fracht mitnehmen kannst oder sowas. Ja, aber sonst ist das alles.
Auch weniger Ausweichflughäfen hast, oder?
Nö, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also Russland, Sibirien hatte sowieso nicht so viele Ausweichflughäfen, wo du sagst, okay, da möchte ich jetzt unbedingt hin, ne? Ja. Bei minus 40 Grad oder so, ja, obwohl das gehen würde. Ne? Aber wir müssen natürlich Flugstrecken planen, wo du halt immer in einem gewissen Zeitraum Ausweichflughäfen hast. Ne? Das ist ja festgelegt so einfach. Ne? Also wir können uns das nicht einfach aussuchen. Und von daher ist, was die Ausweichstrecke angeht, eher nicht das Problem. Ne?
Dann haben wir noch eine weitere Frage gekriegt. Da hast du vorher schon ein bisschen drauf angesprochen. Und zwar, was passiert, wenn alle Turbinen jetzt ausfallen würden? Gleitet das Flugzeug weiter oder ist es ein Gerücht? Das hat uns also Schokowaffel gefragt. Ich finde den Namen ganz süß.
Schokowaffel, ja, geil. Cooler Name. Sie hört sich auf jeden Fall sehr lecker an, Schokowaffel. also das Flugzeug kann ganz normal weitergleiten. Jedes Flugzeug ist natürlich konzipiert zum Fliegen. Ne? Und wenn alle Turbinen ausfallen sollten, was jetzt statistisch gesehen einfach nicht möglich ist, in meinen Augen, ja. Also ich habe all den Jahren, die ich fliege, und ich habe jetzt schon ein paar Flugstunden zusammen, ist mir noch nicht eine Turbine irgendwie abhanden gekommen, sag ich mal. Ne? Und aber dann kann das Flugzeug immer noch gleiten und je nachdem, wie hoch du bist, kannst du dann quasi zum nächsten Ausweichflughafen landen. Gleiten, ja. Also nur mal so, So als Beispiel, wenn wir zum Beispiel, wenn wir nach Frankfurt reinfliegen, dann über Holland könnten wir quasi die Turbinen quasi in Leerlauf stellen und dann quasi den Rest gleiten. Ne? Das wäre fast kein Problem, um nach Deutschland zu kommen.
Ne? Wow, das ist schon beeindruckend.
Ja. Lange Strecke auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, ihr habt ja sowieso auch eure Simulator-Checks, die sind ja schon sehr, sehr regelmäßig und dadurch lernt ihr ja auch, ne, weil ihr fliegt klar auf der Linie und da passiert auch Gott sei Dank nie groß was, aber deswegen heißt das ja nicht, dass ihr keine Übungen für diese Fälle hättet. Ne? Ihr habt ja regelmäßig eure Simulator-Trainings. Magst du da noch was zu erzählen?
Ja, wir haben ja ganz viele Trainings. Ja. Also wir müssen ja jedes Jahr in Simulator, wir müssen Checks bestehen. Das ist alles gesetzlich vorgeschrieben, was im Programm drin vorkommen muss. Ne? Es gibt so Bestandteile, die man machen muss. Und da ist zum Beispiel Triebwerksausfall ist immer dabei, Starterbruch ist immer dabei, Feuer nicht unbedingt, aber Triebwerksausfall ist immer dabei, dann Nebelanflüge ist immer dabei, verschiedene Anflugverfahren sind dabei. Und dann gibt es jedes Jahr wieder was Neues, denken sich dann die Trainingsabteilung was Neues aus, was kaputt gehen kann oder was doppelt kaputt gehen kann oder sonst irgendwas, ja, und dann wird das einfach abgearbeitet. Und wir machen das, ja, jedes Jahr gibt es dann lustige neue Fehler und ich finde es eigentlich immer spannend, ja, man kann immer was lernen noch, aber das ist einfach ein cooles Training, weil du weißt, das, was du gelernt hast, das hilft dir einfach so gut in dieser Situation und es gibt eigentlich fast kaum Fehler, die nicht irgendwo in irgendeiner Weise handelbar sind, ne? Und so läuft es dann auch real life wirklich dann ab, wenn halt wirklich ein technischer Fehler auftreten sollte. Dann, ich habe das schon jetzt ein paar Mal erlebt natürlich auch in all den Jahren, dass mal was technisch kaputt gegangen ist. Dann wird es ganz normal, im ganz ruhigen Ton wird es dann abgearbeitet. Da ist kein Hauch von Stress oder sonst irgendwas. Ja, das ist wie, keine Ahnung, als würde man die Einkaufsliste für Samstag durchgehen oder so.
Ja.
Das ist echt so. Also ich glaube, wenn du bei uns im Simulator drin sitzen würdest, ja, seid ihr schon mal drin gesessen bei eurem
Kollegen? Leider nicht, aber ich möchte das unbedingt jetzt mal machen.
Ja.
Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann macht es mal.
Ja.
Ihr werdet erstaunt sein. Erstens, ich meine, die Leute, ihr wisst es ja, die kennen sich ja vorher gar nicht, ne? Und die müssen natürlich in so einer Notsituation so gut zusammenarbeiten, dass sie das Flugzeug natürlich sicher zu Boden bekommen. Ne? Aber das ist da, in den meisten Fällen ist da kein Hauch von Stress im Simulator zu erkennen oder sowas. Ne? Da wird einfach ganz normal die Verfahren abgearbeitet, ganz durch die Checkliste abgefahren und ja, das ist echt Standard Operating Procedures einfach. Ne? Und
ja.
So ist es dann Real Life auch. Ja.
Spannend.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, ihr Piloten, ihr seid ja tatsächlich ja auch nach eurer Stressresistenz auch ausgesucht, richtig? Also ihr seid alles Personen, die unter Druck und Stress sehr gut auch Multitasking machen können, richtig?
Genau, also du musst natürlich gewisse Fähigkeiten mitbringen, ne? Oder man kann, die meisten Fähigkeiten kann man eigentlich auch trainieren, ne? Aber wenn du, sag mal, wenn du halt nicht stressresistent bist und zum Beispiel auch nicht gerne Entscheidungen treffen möchtest oder sowas, dann bist du eher nicht so wichtig im Cockpit, ne? Ja, aber das meiste kann man lernen, finde ich, heutzutage. Und das meiste muss ich natürlich, also zum Beispiel Führungsqualitäten, die kann man mitbringen, aber das meiste muss man dann auch durch Erfahrung meistens lernen oder sowas. Ne? Und
ja,
das ist ja in der Kabine ja nicht anders, ja, Führung muss auch gelernt werden. Und von daher, ja. Aber wir werden schon dem nach einem gewissen Persönlichkeitsprofilen werden wir natürlich schon ausgesucht, ja. Und Stress, ja. Resilienz ist auf jeden Fall was dabei, was du mitbringen solltest, ja.
Spannend.
Super. Eine allerletzte Frage haben wir noch. Wir hatten es auch schon so ein bisschen angesprochen beim Thema Turbulenzen, aber jetzt kommen wir nochmal zum Thema Gewitter tatsächlich.
Oh ja.
Da war die genaue Frage, glaube ich, wie gefährlich sind Stürme und Gewitter für das Flugzeug? So von der strukturellen Geschichte hast du es ja schon erklärt, aber nochmal, fliegst du, wenn da so ein Gewitter vor dir ist, direkt rein oder wie sind da die Regelungen?
Okay, man muss dann unterscheiden, also Stürme sind nicht gleich Gewitter, ne? Und Gewitter sind auch nicht Blitze. Ja, also es wird oft verwechselt. Also Gewitter, wir fliegen niemals durch ein Gewitter, durch eine Gewitterzelle durch, ne? Wir haben Wetter da vorne und wir sehen sofort die Gewitterzelle. Die leuchtet ja auch ein bisschen, ne? Also von daher, ich sage immer, das ist wie so ein leuchtender Hundehaufen. Und man kann, wir fahren da mit dem Fahrrad vorbei und wir können das sehen und dann fliegen wir dran vorbei. Ne? Also, wenn du mal Blitze sehen solltest aus deinem Fenster, bedeutet das im Endeffekt, dass die Piloten einfach nur dran vorbeifliegen. Ne? Deswegen ist ein Gewitterzellen einfach ungefährlich, weil wir nie durchfliegen werden. Ich weiß immer, die Frage kommt dann, was wäre, wenn doch? Aber die Passagierflugzeuge sind nicht dafür gebaut, deswegen fliegen wir nicht durch. Ja, das war das Erste, was ich in Meteorologie gelernt habe. Avoid, avoid, avoid. Also niemals da durchfliegen durch Gewitterzellen oder sowas. Ne?
Ja.
Und, aber nichtdestotrotz kann es sein, wenn du halt daran vorbeifliegst, dass du einen Blitzschlag abbekommst. Ne? Das kann passieren. Man muss ja nicht in der Gewitterzelle sein, ist ja wie am Boden auch. Du kannst ja quasi von Blitz getroffen werden, ohne dass du in der Gewitterzelle bist. Ne? Mhm. Und aber das Flugzeug ist natürlich ein faradayscher Käfig. Mhm. Und das heißt, der Blitz wird abgeleitet und es passiert dir innen drin natürlich gar nichts. Ja? Ihr kennt das wahrscheinlich mit dem faradayschen Käfig. Ne?
Ja, genau.
Ne? Es sieht außen spektakulär aus, aber innen drin passiert gar nichts und auch dem System nichts. Und selbst wenn die komplette Elektronik ausfallen würde, wie gesagt, kann das Flugzeug immer noch fliegen. Und meistens sind die Triebwerke auch noch redundant und unabhängig vom Stromnetz und so. Das von daher kann man da ohne Probleme auch mit dem Blitzschlag ohne Probleme weiterfliegen. Ne?
Ja.
Und das Letzte war jetzt noch mit dem Sturm. Sturm ist wieder was anderes. Sturm ist eher windbedingt. Ne? Aber wie gesagt, also ein Flugzeug, ich bin ja schon bei Orkan gelandet, ja, bei Orkan Kyrill. Ich weiß nicht, ob wie alt ist das? Kennt ihr den?
Nee,
kennt
ja, ihr, doch, aber, das ist krass. Ja. Musstet ihr da irgendwie einfach da runter? Oder weil da waren ja wahrscheinlich...
Also ich würde heutzutage wahrscheinlich nicht nochmal fliegen, ja, aber ich habe da... also in der Firma, ich war früher bei der Hapag, weiß ich noch, da hieß es dann so im Intranet, dass die Bodenmitarbeiter bitte früher nach Hause gehen sollen wegen dem Sturm. Habe ich angerufen, wenn die alle nach Hause gehen, aber fliegen wir denn noch? Und dann haben die gesagt, wir fliegen noch. Und ich so, sicher? Ich bin streng gegangen, bin geflogen und so. Und es hat auch alles gut funktioniert. Das war alles, wir hatten natürlich genug Puffer eingeplant, auch mit Sprit und so. Aber ich sag mal, ja, ich weiß jetzt, was das Flugzeug kann und was Piloten können müssen oder sowas, ne? Aber ja, ich glaube, im Normalfall würde ich jetzt nicht nochmal bei Orkan fliegen, ja. Das sollen vielleicht die Jungen machen.
Ja, aber guck mal, schon mal gut zu wissen, dass das auch funktioniert. Also ja, da muss man sich wegen so einem leichten Lüftchen hier keine Sorgen mehr machen.
Ja, ich weiß, also zum Beispiel Frühling- und Herbststürme gibt es ja immer jedes Jahr, ne? Und dann kommen auch immer die Nachrichten, kommen viele Anfragen und so. Aber das Flugzeug, das kann das locker wegstecken. Also von Sturm und Orkan sind wir noch ganz weit weg, ja. Also von daher, macht euch da keine Gedanken. Das Flugzeug und die Piloten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich manchmal, wenn es so ein bisschen windig ist und so, ja, dann, weil so bei Windstill zu landen immer, es ist auch irgendwie langweilig, ja, also ein bisschen anspruchsvoll, ne, ist schon mal ganz nett eigentlich auch dann mal.
Herausfordernd, ja. Sehr schön. Okay, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere ganzen Fragen so umfangreich beantwortet hast. Ich finde, die Folge war richtig, richtig cool.
Also es ist jetzt schon meine Lieblingsfolge, muss ich sagen. Ja. Also ich freue mich schon richtig, sie mir selbst anzuhören. Das ist richtig gut.
Und ich kann ja schon mal verraten, ich habe ja auch jemanden zu Hause, der an Flugangst und Höhenangst leidet. Und ich glaube, dem wird die Folge auch sehr helfen und der wird sie auch sehr spannend finden. Und jetzt nochmal der Hinweis für alle, wenn ihr es vorher verpasst habt, folgt unbedingt @cockpitbuddy auf Instagram. Schaut euch dort mal die Kurse an. Es gibt auch einen Podcast. Er hat auch ein Buch geschrieben. Und ja, lasst da gerne ein paar Likes da. Das ist das Mindeste.
Ja, also für diese tolle Folge, da müsst ihr ihm auf jeden Fall mindestens folgen und eine gute Bewertung bei seinem Podcast
da. Ja, genau.
Danke.
Und wenn du jetzt nochmal so schnell zusammenfasst, was sind denn so drei Dinge, die jetzt wirklich jeder nochmal machen kann, der an Flugangst leidet für den nächsten Flug?
Ja, also oft ist ja so, dass Unwissenheit viele Fragen aufwirft. Da hilft oft einfach Wissen zu tanken in Form von zum Beispiel Podcasts oder Bücher oder sonst irgendwas. Ne? Weil man sich dann immer Sachen vorstellt, die halt gar nicht passieren, dass ein Flugzeug einfach so vom Himmel fällt, das passiert einfach nicht. Ne? Aber wenn man das halt dann selber liest und selber lernt, das ist natürlich was anderes. Das Zweite ist, lernt einfach im Hier und Jetzt zu sein und euch auf den Tony Robbins, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der sagt immer, where the focus goes, energy flows. Ne? Wo der Fokus hingeht, dahin geht auch deine Energie. Mhm. Und wenn du deinen Fokus darauf richtest, was die Angst macht, dann geht auch deine Energie dahin. Und dann suchst du immer nach Gründe, warum diese Angst begründet ist und du verstärkst diese Angst dadurch. Also fokussiere dich lieber auf das, was dir gut tut. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, konzentriere dich darauf, was jetzt halt immer aktuell ist. Ne? Das Flugzeug fliegt. Das ist der aktuelle Stand. Ne? Wenn du das zum Beispiel jetzt im Flugzeug hörst. Mhm. Darauf zu konzentrieren. Und das Flugzeug fliegt ganz normal. Und es wird es auch, egal was für Gedankengänge du hast, wird es einfach ganz normal weiterfliegen. Ja, und der letzte Tipp ist einfach, arbeite an dir selbst. Ne, Flugangst wird meistens nicht besser über die Jahre hinweg. Ne, ich habe Leute dabei, die schreiben schon seit Jahren auf Instagram, aber die sind nicht bereit, an sich zu arbeiten. Ne, das ist genauso, wie, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt seit 20 Jahren einen Waschbrettbauch wünsche, aber noch nie irgendwie mal meine Ernährung umstelle oder irgendwie Sport mache oder sowas, dann wird es einfach nicht funktionieren. Ne? Mhm. Genauso ist es mit der Flugangst auch. Die Flugangst wird einfach immer schlechter und immer schlimmer. Ja, und das ist wie so eine schlechte Angewohnheit, die dann immer, immer größer wird. Ja, und irgendwann ist so ein Selbstläufer. Und deswegen kann ich dir nur raten, sobald du die ersten Anzeichen hast von irgendwelchen Angstzuständen oder generell Ängste beim Fliegen, dann versuch daran zu arbeiten und komm in die Umsetzung und tu was dagegen. Ne? Ob mit mir oder mit jemand anders, aber ist vollkommen egal, aber tu was dagegen. Ja.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal so den Spruch gehört, und das ist jetzt nicht auf Flugangst speziell, sondern das alles beginnt mit der Entscheidung quasi. Die Entscheidung, ich möchte keine Flugangst mehr haben, oder wie du sagst, ich möchte jetzt einen Waschbrettbauch. Ja, und wenn man diese Entscheidung quasi für sich gefällt hat, dann ist die Motivation auch eine ganz andere und auch die Verpflichtung, die man sich selbst gegenüber eingeht, zu sagen, ich gehe das jetzt an und ich schaffe das und ich setze das um und ich glaube da an mich, dass ich das schaffen kann.
Genau. Ich habe ja viele Leute jetzt bei mir im Coaching gehabt und so, aber ich weiß gerade die Leute, die so einen ganz starken Grund haben, ne, so ein starkes Warum, bei denen weiß ich, funktioniert das Coaching zu 100%, immer. Ne? Und bei den Leuten, die so ein bisschen Flugangst haben, weißt du, so, ja, und ja, die sind nicht motiviert genug, das wirklich durchzuziehen, ne, die Tools zu lernen und sowas. Ne? Ich hatte zum Beispiel einen Familienvater, und der ist halt, seine Familie ist ohne ihn in Urlaub geflogen. Er ist an der Flugzeugtür ist er wieder zurückgegangen. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, das kann er nicht machen. Ja, das kann er nicht machen, verpasst er vieles mit seiner Tochter, mit seinen Kindern, meine ich. Und genau, und dann war halt für ihn die Motivation, das halt durchzuziehen. Und hat es natürlich auch sofort gepackt. Ne? Also der ist jetzt im Privatflieger unterwegs, ja, und schickt mir immer lustige Bilder. Das ist total cool.
Das ist echt toll. Ich glaube, uns hat ein Zuhörer auch mal geschrieben, dass er so schlimme Flugangst hat, dass er tatsächlich immer, ich weiß gar nicht mehr, wo er genau in den Urlaub hinfährt jetzt immer, stundenlange Autofahrten wirklich in Kauf nimmt, obwohl er einfach eine Stunde oder anderthalb mit dem Flieger hinfliegen könnte, weil er einfach so starke Flugangst hat. Das finde ich schon echt krass, dass man da so einen Stress, also mich würde dann irgendwie diese lange Autofahrt viel mehr stressen, als dann in diesen Flieger zu steigen. Aber dass man das dann wirklich in Kauf nimmt und dann eher so in diese Vermeidung reingeht, was ja gar nicht hilft oder hilfreich ist.
Ja, ich verdränge es halt und vermeide es halt und dann ein, zwei Tage vorher kommt halt die panische Angst, ne? Genau, keine Ahnung, es ist ja so ein bisschen so, wenn man vor einer Hochzeit irgendwie so versucht, nochmal 20 Kilo abzunehmen, ja, zwei Tage vorher. Das funktioniert einfach nicht so gut, ja, das ist einfach schwierig, ja. Aber genauso ist mit Flugangst halt auch, wenn du halt daran arbeitest, dann geht es sehr, sehr schnell, in wenigen Wochen bist du quasi, kannst du mit Freude fliegen gehen, aber wenn du versuchst, eine Minute vor dem Flugzeug, ja, da versuchst du deine Flugangst loszuwerden, dann gibt es keine Wunderpille, das funktioniert einfach so nicht. Ne? Das, deswegen meine Bitte, fangt an, daran zu arbeiten. Ja? Die Entscheidung ist natürlich wichtig, zu sagen, okay, ich versuche jetzt an der Flugangst zu arbeiten, die loszuwerden. Und das ist wirklich, geht relativ schnell. Auch wenn man so absurde Gedanken hat wie ich, dass der Eiffelturm zusammenstürzt von irgendwelchen Nanobots oder sowas. Ja, das geht schnell. Als ich unten war, habe ich wirklich diese Entscheidung getroffen, habe gesagt, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Ja, das kann ich, es geht nicht, ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich muss was dagegen tun. Und es ist mein Leben und ich muss es halt, ich bin da quasi der Pilot in meinem Leben, ich bin der Kapitän in meinem Leben und das ist bei dir genau dasselbe. Lass dir nicht deine Träume kaputt machen durch deine Flugangst, ne? Ich meine, 16 Stunden Autofahrt ist das eine, aber manchmal leidet die Familie drunter, ne? Ich habe jetzt auch einen Fall gehabt, der kam erst nach, der war jetzt kurz vor der Scheidung und kam ja erst dann jetzt zum Coaching, ne? Weil er ja 10 Jahre oder 15 Jahre, glaube ich, nicht mit der Familie in Urlaub geflogen ist. Wow. Und dann hat die Frau irgendwann gesagt, okay, jetzt ist vorbei oder sowas, ne? Oder war kurz davor zumindest. Ne? Und dann hat er das Coaching durchgezogen, ist auch mitgeflogen und so beim Gruppenflug. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Ich hoffe, dass es dann für ihn gelangt hat, um seine Familie dann einigermaßen noch zu kitten und sowas. Ne? Aber ja, lasst euch eure Träume nicht kaputt machen. Ja? Die Zeitersparnis ist das eine, aber ihr wisst ja auch, mit Fliegen, das ist einfach so cool, einfach im Layover zu sein, aber selbst da die kurze Zeit in fremde Kulturen einzutauchen, fremde Sachen zu erleben oder fremde Sachen zu essen, andere Kulturen zu entdecken, das ist halt so viel mehr wert, ja, als dass man sich da irgendwie von seiner Angst sich das berauben lassen sollte.
Ja, das ist so eine Bereicherung, also das können wir auch als Flugbegleiterinnen sagen, dass ist einfach unglaublich, wie klein die Welt eigentlich durch die Fliegerei geworden ist, wie schnell man wirklich in ganz andere Länder, Kulturen, wie du sagst, eintauchen kann. Also sich da dessen zu berauben, kann ich sagen, das ist wirklich echt schade. Und du hast ja eben gerade schon diese Flugangstseminare angesprochen. Und vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die sich dafür interessieren, kannst du da mal so grob noch umreißen, wie so ein Flugangstseminar denn eigentlich aufgebaut ist. Du hast ja auch von so einem Streckenerfahrungsflug gesprochen. Nochmal so
zu machen. Genau, lassen. Also ich biete so ein Coaching an für die Leute, das war jetzt, letztes Jahr habe ich es sogar live gegeben, so an mehreren Wochenenden oder an mehreren Sonntagen war das jetzt, aber es gibt die Aufzeichnung bei mir Und die Leute, die bei mir das Coaching machen oder die Aufzeichnung durchgehen, den Videokurs durchgehen, die haben dann hinterher die Möglichkeit, so einen Streckenerfahrungsflug zu machen. Da komme ich mit als Coach, nicht als Pilot. Und dann fliegen wir irgendwie von A nach B und wieder zurück. Und dann können die Leute zeigen, was sie halt trainiert haben. Ne? Und das, ihr werdet erstaunt sein, wie schnell das möglich ist. Der Kurs geht so 5 Wochen, ne, und, oder 6 Wochen, ja, und das langt aus, um quasi wirklich mit Freude fliegen zu gehen. Und cool. Das Coole ist, die Leute, du merkst immer, die Leute glauben sich so, die trauen sich selber noch nicht ganz so, ne? Die glauben sich selbst nicht ganz so. Und dann sitzen sie im Flugzeug und merken, dass sie keine Angst mehr haben. Und dann fangen sie an zu weinen, aus Freude.
Oh.
Ja, und ich habe das schon so oft erlebt, dass die Leute dann so völlig ungläubig dann dastehen und meinen so, ich kann das genießen, ich finde es cool hier. Ne? Und das ist halt wirklich so einer der schönsten Momente, den du als Coach haben kannst, einfach, wenn die Leute merkst, okay, das, was du denen beigebracht hast, das ist angekommen und die haben es umgesetzt und sie haben was davon. Ne?
Wahnsinn.
Das ist halt echt cool.
Ja, man wächst da ja auch so über sich hinaus und nimmt wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen, also für andere Lebensbereiche viel für sich mit.
Genau. Also die Tools sind universell und das hilft halt in jeder Lebenslage. Ja, das sagen halt alle. Das ist eigentlich kein Fluggangscoaching, einfach so ein Coaching fürs Leben eigentlich, ja, um einfach besser, ja, mit mehr Resilienz aufzubauen, aber auch wirklich mit den Herausforderungen im Leben besser klarzukommen.
Hm? Und wie viel kostet so ein Kurs bei dir?
Oh, das weiß ich gar nicht jetzt aus dem Kopf.
Erwischt.
Genau. Ein paar 100 Euro sind das halt, genau.
Ja.
Ja. Aber ich könnte auf der Cockpit-Buddies Homepage nachschauen und sowas, genau. Ich hatte nämlich letztens eine Geburtstagsaktion laufen, deswegen war das jetzt sehr reduziert, aber jetzt den aktuellen Preis habe ich gar nicht im Kopf, ja. Ja.
Also wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr auf die Instagram-Seite von Cockpit Buddy geht, im Linktree findet ihr alle Links zu allen Webinaren und Kursen und dem Podcast und dem Buch und ja. Schaut dort auf jeden Fall vorbei.
Gibt's da, du hast ja gerade gesagt, es gab so eine Geburtstagsaktion. Gibt es da so Promo-Codes, die man da irgendwie anwenden kann an sich? So, wenn man sich für deinen Newsletter anmeldet oder so. Ich bin ja so ein
kleiner Spaß. Das gibt's nicht, aber wir könnten ja für euch hell in den Schwumpfhosen, könnten wir vielleicht mal einen Code raushauen, wenn ihr wollt.
Yeah, oh, das machen wir.
Ja, dann schicke ich euch den nachher noch zu oder die nächsten Tage, dann könnt ihr das noch in die Showlinks packen.
Cool. Und
dann nochmal 10% oder sowas. Ne?
Das ist toll.
Oh, das ist sehr nett. Danke. Guck mal, wir hier, erstmal eine richtig coole Folge, sehr informativ und jetzt haben wir für euch sogar noch einen Promo-Code rausgehandelt.
Unabgesprochen.
Ja. Voll gut. Dankeschön.
Kein Thema.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und für das sehr schöne Gespräch.
Ja.
Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ganz toll. Also es hat wirklich sich gelohnt, so lange auf diese Folge zu warten. Also ich bin echt begeistert. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt Cockpit Buddy, schreibt uns und wir werden euch diese Fragen sehr gerne beantworten. Wenn ihr Interesse an so einem Flugangstseminar habt, dann schreibt uns auch gerne den gerade verhandelten Promo-Code, werden wir in unsere Story und in unsere Highlights zum Thema Flugangst und Turbulenzen packen. Ja. Und sagen vielen Dank, Cockpit Buddy. Also wirklich, ich kann mich da Ellen nur anschließen. Ja, es war eine ganz tolle Unterhaltung. Danke, dass du alle Fragen beantwortet hast. Und also ich glaube, dann sind wir mit allen Fragen auch durch. Wir haben keine vergessen,
Nein,
oder?
Wir haben alles ja, gefragt.
Cool. vielen Dank für euch, an euch hier, dass ihr mich eingeladen habt und hier die Zeit genommen habt, mich zu interviewen. Vielen Dank und alle da draußen. Ich wünsche euch always happy landings, ja, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im Flieger und dann hoffentlich mit Freude fliegen.
Oder vielleicht sogar mal zu einem Part 2 Flugangst, falls
noch Fragen, oder so.
Falls noch Fragen
auftauchen. Dann sagt mir gerne Bescheid, wenn da noch Fragen offen sind, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen.
Vielen Dank.
Danke.
Gut.
Also, alles Gute euch, ne? Und euch da draußen auch alles Gute. Happy Landings.
Danke. Happy Landings. So, und zum Abschluss der Folge, wie immer, jetzt unsere Heldinnen-Favorites. Möchtest du anfangen, Tati?
Sehr gerne. Also, ich war ja neulich zu Hause. Und, also zu Hause bei meiner Familie zu Hause. Und habe da so ein bisschen auf den Lockenstab von meiner Schwester gegeiert, weil ich fand den so cool. Als ich das letzte Mal da war, habe ich den auch ausprobiert und der ist einfach bombastisch. Und dann hatte ich mir auch überlegt, ihn mir selbst zu kaufen. Stand auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Und als ich jetzt zu Hause war, hat sie gesagt, sie möchte ihn nicht mehr haben und hat ihn mir vorträglich zum Geburtstag geschenkt.
Das total ist so lieb. Nett.
Und den möchte ich euch gerne empfehlen, denn ich bin von dem Lockenstab total überzeugt. Ich habe den jetzt auch schon mehrfach ausprobiert und ich liebe ihn. Und zwar ist der von GHD. Und ich muss sagen, ich bin generell, auch wenn GHD echt teuer ist, ein absoluter Fan dieser Marke, denn ich habe auch schon das Glätteisen von GHD. Und ich finde, dass das einfach die Haare super schön glättet. Und bei anderen Glätteisen hast du das oft, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass sie dann anfangen, sich wieder zu kruseln. Und das Gefühl habe ich bei dem Glätteisen nicht. Aber was ich euch eigentlich empfehlen wollte, ist halt dieser Lockenstab. Und der heißt GHD Creative Curl Wand. Keine Ahnung warum.
Wand.
Wand. Also W-A-N-D.
Zauberstab, der Wand.
Ach so. Siehst du, ich wusste gar nicht, dass das Zauberstab heißt. Ja, good to know. Wieder was
oder
dazu
Stab
gelernt.
Wahrscheinlich, aber in Harry Potter heißt das. Magic Wand.
Oh Gott. Ja, eigentlich kann ich gar kein Englisch. Nee, und der ist wirklich super, denn das ist nicht so ein klassischer Lockenstab, sondern erstens wird der quasi vom Griff zur Spitze dünner und der ist auch nicht rund, sondern der ist so oval. Und dadurch bekommt ihr so richtig, richtig coole Beach Waves.
Perfekt für den Sommer.
Also mega cool. Und auch wenn man so kürzere Haare hat, also ich hatte mir mal im letzten oder vorletzten Jahr, kannst du dich erinnern, da hatte ich so ein bisschen kürzer als schulterlang.
So ein Bob.
Genau, und wenn ihr euch dann mit diesem Lockenstab die Wellen macht, dann seht ihr aus wie diese ganzen Hollywood-Stars, die dann diese coolen Beachwaves haben.
Cool.
Ja, also den kann ich nur sehr empfehlen, auch wenn er ein bisschen teurer ist.
Hat GHD nicht auch jetzt letztens so ein Glätteisen rausgebracht, wo du mit deinen nassen Haaren die Haare glätten kannst?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Das fand ich total verrückt, weil das war früher immer mein absoluter Horror, wenn deine Haare noch nicht ganz trocken waren und du hast sie geglättet und dann hat sie dieses
Geräusch. Ja, ich nicht, dass das eigentlich auch
sorry für alle, die das Haare.
Ich google das gerade.
Ja, aber das gibt es jetzt neu irgendwie. Das habe ich auf TikTok gesehen.
Das ist ja total interessant. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass, das wäre hier Fake-Info. Anscheinend hat Pamela Reif gerade eine Kooperation mit GHD.
Ja, sie immer, ja.
Aber als Tipp, weil dieser Lockenstab ist schon relativ teuer, ich melde mich ja immer für Newsletter und so weiter an. Ne? Und manchmal, dann kann man ja auf den Seiten gucken, manchmal haben die das ja so, dass man sich so für Newsletter anmeldet und dann kriegst du 10% extra. Und danach kannst du dich ja auch einfach wieder vom Newsletter abmelden. So mache ich das immer. Und dann kriegt ihr da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was drauf. Dafür konnten wir jetzt leider keinen Deal raushandeln, da wir mit GHD leider nicht im Kontakt stehen.
Ja, noch nicht.
Noch nicht. Ja, was ist denn dein Heldin-Favorite?
Mein Heldin-Favorite habe ich wieder ausgegraben. Das habe ich schon während Corona schon sehr gefeiert und habe es jetzt wieder in meinem Buchschrank entdeckt. Ich möchte euch heute ein Buch empfehlen zum ersten Mal. Und zwar wisst ihr ja, dass ich aus Österreich bin. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass man sich denkt, also meine Jugend war ganz besonders. Und nein, war sie nicht. Ich habe nämlich ein Buch entdeckt, das heißt Was geht Österreich? Eine Landjugend mit Wodka Bull und dem Herrgott von Eva Reisinger. Und Eva Reisinger ist eine österreichische Journalistin, die aber in Berlin lebt, soweit ich weiß. Und die hat dieses Buch geschrieben und es geht alphabetisch, also Kapitel durch oder Themen durch. A ist, ich glaube, Amen, damit fängt es an, wie es denn ist, wenn man dann in die Kirche mitgeschleppt wird und sowas. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe Tränen gelacht. Ich habe mich so wiedergefunden. Da waren wirklich so Sachen drin, wie was man mit seinen Freundinnen im Hof Charmed nachspielt und irgendwelche Zaubertränke aus Dreck und Blättern zaubert irgendwie so. Und ich habe mich wirklich sehr gesehen gefühlt. Und wenn ihr aus Österreich seid oder euch dafür interessiert, wie es so ist, in Österreich aufzuwachsen, ich weiß ja, dass einige Kollegen auch von der Austrian Airlines zuhören, dann damit werdet ihr ein sehr kurzweiliges Buch lesen, was sehr viel Spaß macht und ja, kann ich sehr empfehlen.
Perfekte Layover-Empfehlung.
Ja, auch, genau.
Ne? Wenn man irgendwo am Pool liegt und so.
Ja.
Das ist echt eine schöne Sache. Ja.
Ich habe das als Taschenbuch gekauft. Das gibt es bestimmt auch für den Kindle oder für Tolino oder wo immer ihr das gerne lest. Und es war, wie gesagt, sehr kurzweilig und ich habe das angefangen zu lesen, weil ich ein bisschen Heimweh gehabt habe während Corona, wo die Grenzen zu waren. Und ja, das hat mich sehr aufgebaut. Also wenn ihr schlecht draufsetzt, das macht Spaß.
Sehr gut. Und bestimmt auch amüsant für alle anderen. Weil ich
glaube auch. Ich glaube auch, dass du dich auch da wiederfinden würdest, auch wenn du nicht in Österreich am Land aufwachst.
Weil so weit liegen unsere Länder jetzt auch nicht voneinander entfernt. Da kann man sich wahrscheinlich auch wieder drin finden. Aber auch schön. Einfach mal so eine Buchempfehlung.
Ja.
Sehr, sehr toll. Gut, ja, dann sind wir am Ende unserer Folge.
Sehr langen Folge diesmal. Aber ihr habt euch diese Folge so oft gewünscht und wir sind so froh, dass wir das jetzt endlich professionell angehen haben können und die Folge jetzt online ist und ihr sie jetzt endlich hören könnt. Und ich hoffe, es sind alle Fragen beantwortet worden. Und wie schon vorher gesagt, wenn noch irgendwas übrig ist, was ihr wissen wollt, bitte schreibt es uns sehr gerne auf Heldinnen in Strumpfhosen auf Instagram, auf heldinneninstrumpfhosen@gmail.com als E-Mail. Ihr könnt es auch gerne nochmal Cockpit Buddy schreiben und wir freuen uns sehr, von euch zu hören.
Ja, und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und always happy landings. Tschüss.
Wir befinden uns nun im Landeanflug und hoffen, dass euch die Folge mit uns gefallen hat. Ihr findet unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram-Profil @heldinneninstrumpfhosen vorbei. Wie immer könnt ihr uns gerne eure Themenwünsche per E-Mail oder lieber noch auf Instagram schicken. Bis dahin und always happy landings. Eure Heldinnen in Strumpfhosen.